Meinen Text finde ich heute Morgen im Ezekiel im 47. Kapitel, die Verse 1 bis 12. Und lieber Herr, wir beten, dass du durch dein Wort ganz neu zu uns reden möchtest, gerade in dieser Zeit. Dein Wort ist lebendig und es trifft auch heute zu. In unserem Text da heißt es: Und der Mann, der mich führte, brachte mich zur Eingangstür des Tempelhauses, die an der Ostseite angebracht ist. Dort sah ich unter der Türschwelle einen Wasserlauf entspringen. Ein Stück weit floss er an der Eingangsseite des Tempels entlang nach Süden. Dann bog er um, floss am Altar vor dem Tempel vorbei nach Osten. Und der Mann brachte mich durch die beiden nördlichen Tore aus dem Tempelbezirk und dann im Bogen zum äußeren Osttor. Da sah ich, wie das Wasser aus der südlichen Seite des Tores hervorquell, und mit seiner Messschnur ging der Mann ostwärts. Und er maß eine Strecke von 1000 Ellen ab, und dann ließ er mich durch das Wasser waten, und es reichte mir bis an die Knöchel. Er maß weitere 1000 Ellen ab, und da reichte das Wasser mir schon bis an die Knie. Nach weiteren 1000 Ellen ging es mir bis an die Hüften. Und als er noch einmal 1000 Ellen abgemessen hatte, verlor ich den Grund unter den Füßen. Das Wasser war zu einem Fluss geworden, das man nur noch schwimmend durchqueren konnte. Und dann sagte der Mann zu mir: Du Mensch, hast du das gesehen? Und dann half er mir aus dem Wasser und führte mich ans Ufer. Und da sah ich auf beiden Seiten des Flusses eine große Zahl von Bäumen stehen. Und der Mann erklärte mir: Der Fluss fließt weiter nach Osten, bis er in die Jordanebene kommt. Dann ergießt sich das Wasser in das Tote Meer und macht das Salzwasser süß. Der Fluss schenkt Leben, und wo er hinkommt, gedeihen die Tiere, und das Tote Meer wimmelt von Fischen, weil sein Wasser gesund geworden ist. Und ringsum am Ufer des Meeres stehen Fischer, von Engedi bis Engedim, bereiten ihre Netze zum Trocknen aus. Denn dort gibt es so viele Fische und Fischarten wie im Mittelmeer. Nur in den Sümpfen und Teichen am Meer bleibt das Wasser salzig, damit daraus Salz gewonnen werden kann. Die Bäume an beiden Uferseiten des Flusses, die dort stehen, sind das ganze Jahr über grün und bringen immerfort Früchte, jeder nach seiner Art. 12-mal im Jahr lassen sich frische Früchte ernten, denn die Bäume wachsen an dem Wasser, das aus dem Heiligtum des Herrn stammt. Und die Früchte dienen als Nahrung und die Blätter als Heilmittel. Hesekiel, der diese Worte niedergeschrieben hat, Prophet und Priester, während der babylonischen Gefangenschaft im 6. Jahrhundert vor Christus. Und in seinem Buch sind viele Visionen, Botschaften und Berichte und seine eigenen Erfahrungen mit Gott niedergeschrieben worden. Und Hesekiel erhielt immer wieder von Gott Botschaften, die er seinem Volk, dem Volk Israel, zu überbringen hatte. Oft waren es Warnungen vor den Folgen der Sünde, aber auch die Warnung vor der bevorstehenden Zerstörung von Jerusalem. Aber es waren auch Prophezeiungen und Verheißungen über die Wiederherstellung, über Trost nach der Gefangenschaft. Manchmal wurde Hesekiel beauftragt, Handlungen auszuführen, um damit die Botschaft Gottes für sein Volk deutlich zu machen, um sie ihnen verständlich zu machen, um sie aufzurütteln, um sie zur Umkehr zu bewegen. Insgesamt spricht das Buch Hesekiel von den Konsequenzen der Sünde, spricht aber auch von der Gnade, von der Barmherzigkeit Gottes, denn es sollte zur geistlichen Erbauung, zur Lehre und zur Inspiration dienen. Mir fällt als erstes auf ein Wort in Vers 6, da heißt es: Und hast du das gesehen? Ich dachte, eine seltsame Frage. Der Bote Gottes fragte Hesekiel, nachdem er ihn herumgeführt hat, überall hin und sagt: Hast du das gesehen? Natürlich hat er ihn doch mitgenommen, um zu zeigen, was der Fluss macht, der aus dem Heiligtum Gottes kommt. Er hat ihn doch herumgeführt, hat ihm alles gezeigt. Also warum diese Frage? Nun, Jesus selber hat einmal gesagt, in Markus Kapitel 4, Vers 12, dass sie mit sehenden Augen nicht sehen und mit hörenden Augen nicht hören. Wir leben in einer Zeit, da kann Gott reden, wie er will, und sie hören nichts. Er kann zeigen, was los ist, und sie sehen es nicht. Sie sind einfach blind, sie gehen daran vorbei. Gott hat immer wieder darauf geachtet und gewarnt, dass wir sehen sollen. Letzten Sonntag wurde Uwe Walter hatte ein Kinderlied zitiert. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich weiß nicht, ob ihr, aber das Lied, das kennt ihr sicherlich. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Übrigens, der Text ist sehr interessant. Da heißt es in dem Text: Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Nicht wie du siehst. Das Wie können wir nicht beeinflussen. Das ist, wie es einfach ist, und dann brauchst du eine stärkere Brille, dass du wieder sehen kannst. Das Wie können wir nicht beeinflussen. Aber das Was können wir schon beeinflussen. Und durch das Sehen ist oft etwas passiert, was Sünde ist. Erst kommt das Sehen. Wir sehen die Nachrichten, wir sehen in der Zeitung nach, wir sehen die Informationen, die auf uns zukommen, dann denken wir darüber nach, dann, nachdem wir das nachgedacht haben und angesehen haben, dann überlegen wir uns, was los ist, und dann packt es uns und schließlich führt es zum Handeln. Übrigens, die allererste Sünde, die in der Bibel berichtet wird, war die Folge vom Sehen. Im ersten Buch Mose Kapitel 3 heißt es: Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm seine Frucht und aß und gab sie ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß auch davon. Das war, wie die Sünde anfing. Sie sah, sie dachte, dies aber schön. Sie meinte, es ist auch gut, was macht, das hilft, ich werde klug sein. Überlegte, nahm sie, handelte, und die Konsequenz merken wir bis heute. Nun meint nicht, dass ich jetzt gerade das zitiert habe oder etwas gegen die Frauen habe. Nee, das geht durch die ganze Bibel weiter. Im ersten Buch Mose 13 ist ein Beispiel, Vers 10. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan an, dass sie wasserreich war. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, bis nach Zoar, war sie wie ein Garten des Herrn. Und da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan. Er sah, er guckte, er entschied und sagt: Das ist der richtige Platz. Was war eigentlich der Hintergrund der Geschichte? Abraham hatte ja seinen Neffen Lot mitgenommen. Gemeinsam waren sie unterwegs dort. Die Herden waren zu groß geworden. Dann hatten sie miteinander gesprochen, haben gesagt: Wir müssen irgendetwas machen, wir müssen da eine neue Grenze ziehen. Vielleicht erzähle ich doch, ich hatte mit meiner Frau heute Morgen noch mal Gedanken gehabt, über Grenze ziehen und einteilen. In Südafrika gab es den Van Riebeck, Präsident, kluger Mann, war eigentlich ein Anwalt. Da war ein großes Erbe zu verteilen. Zwei Söhne haben sich gestritten. Und sie kamen zu keinem Ende, kamen zu Van Riebeck. Und er sagt, gut, du bist der älteste Sohn, dann hast du das erste Zugriffsrecht, du teilst genau ein, wie dieses Erbstück, das Land geteilt werden soll. Und dann hat der älteste Sohn das schön eingeteilt, wie er es sich vorstellte. Sagt er, gut, hast du gut gemacht. Und der Jüngste hat jetzt das erste Zugriffsrecht. Er darf wählen, welches Teil er haben will. Wir brauchen heute wieder kluge Leute, die wie Van Riebeck genau wissen, wie die Sachen gelöst werden können. Der Erste durfte zeichnen und der Zweite durfte wählen. Warum ich das sage, Lot sah das und er sagte, gut, das ist das Teil, das ich nicht habe. Und er nahm das auch. Und sein Onkel Abraham, der ihn früher mitgenommen hatte, der sollte mal sehen, wie er zurechtkommt. Muss ich vielleicht einen kleinen Ausgleich schaffen. Ich hatte ja die Eva zitiert. 2. Samuel 11, Vers 2. König David begab sich des Abends, als er aufstand von seinem Lager, auf dem Dach seines Königshauses. Und dann sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen. Und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und die Folge, die dann war ein fürchterlicher Absturz mit Mord. Die Bibel warnt uns immer wieder vor dem Sehen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Wir können entscheiden, ob wir da dranbleiben und es weiterspinnen oder nicht. Und für Jesus sind allein schon die Gedanken sichtbar. Als die Schriftgelehrten untereinander sprachen, Jesus lästert Gott, da sagte Jesus, und als er ihre Gedanken sah, liebe Geschwister, wir brauchen so dringend eine Erweckung. Und diese Erweckung bedeutet, dass wir anfangen, uns wirklich insgesamt unter die reinige Kraft Gottes zu stellen. Also die erste Frage, hast du das gesehen, Mensch? Hast du das wahrgenommen? Er wollte wissen, hast du dir das zu Herzen genommen? Und dann erzählte Hesekiel alles, was er gesehen hat. Er berichtete darüber. Da sah ich auf beiden Seiten des Flusses viele Bäume stehen und das Wasser fließt weiter von Osten nach Araber hinunter und ergießt sich ins Tote Meer und das salzige Wasser wird gesund. Geschwister, die Kraft Gottes ist kräftig genug, Dinge in dieser Welt zu verändern. Und warum ich diese Botschaft heute habe, ist, weil wir gar nicht vorstellen können, wie wir Gott, wenn wir ihm nicht Raum geben, wie wir ihn hindern. Und überall, wo das Wasser hinkommt, bringt es Leben. Ich habe diese Tage eine E-Mail bekommen, dass die Situation auch in kirchlichen Kreisen heute nicht sehr ermutigend aussieht, dass es überall abwärts geht, dass es nicht gut geht. Aber überall, wo der Fluss hinkommt, wo das Wort des Lebens hinkommt, da entsteht Leben, wenn wir ihm Raum geben. Genauso war es, was Hesekiel sehen wollte und erkennen und wissen sollte, und auch verstehen kommt, wo das Wasser des Lebens aus dem Tempel Gottes hinkommt, da kommt und da gibt es Leben, da kommt das Leben hin. Liebe Geschwister, gilt das auch heute? Können wir das nicht heute noch einmal erleben, dass wirklich ein geistlicher Aufbruch geschieht? Was ist geschehen damals unter der Reformation von Luther? Ein Land hat sich verändert, aber nicht nur ein Land. Das ist weitergegangen in andere Teile der Welt, das haben wir immer und immer wieder erlebt. Könnte solch eine Reformation nicht ein Herzensanliegen für uns sein? Wasser des Lebens, das Gott seinen Geist noch einmal ausgießt in unserer Welt, in unserer Zeit? Was für ein Bild steht eigentlich vor unseren Augen? Geht alles mehr abwärts? Oder Gott ist immer noch auf dem Thron? Wir kennen ja die Geschichte im zweiten Buch der Könige. Da sandte der König Rosse und Wagen und ein großes Heer hin, um den Mann Gottes gefangen zu nehmen. Und als dann der Diener am nächsten Morgen früh aufstand und ja auch guckte, schaute, da lag ein großes Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen, und er sprach dann zu seinem Herrn: O weh, mein Herr, was sollen wir tun? Und der Bote Gottes sagt: Fürchte dich nicht, denn die, die bei uns sind, sind mehr als die der Palhörche, die da oben um die Berge herum sind. Hier sehen wir, zwei Männer sind in derselben Situation und haben zwei völlig verschiedene Sichtweisen. Was siehst du? Kann der Herr dir eine neue Sichtweise geben, dass er immer noch auf den Thron ist und alles noch in der Hand hat? Und dann betete schließlich Elisa: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und der Herr öffnete dem Diener die Augen und er sah. Und was geschah? Zuerst der Diener sah die furchterregende Heeresmacht und dann bekam er eine völlig andere Sicht. Auch das können wir selbst auch für uns beten ab und zu, wenn wir da in der Tiefe hängen und sagen: Herr, schenke mir deine Sicht. Wie siehst du die Dinge? Vielleicht brauchst du meinen Kugelschreiber, könnte ich euch den geben. In dem Lied hieß es: Alle meine Sorgen, streicht mal bitte das Wort alle weg. Also das ist zu viel. Also so viel Sorgen kann der gar nicht euch wegnehmen. Manche so ein bisschen Sorgen. Nein, wir brauchen eine neue Sichtweise. Bin ich jetzt meine? Lass mich noch ein Beispiel geben. Sie waren an dem verheißenen Land angekommen. Gott hatte gesagt: Das ist das Land, in dem Milch und Honig fließt, das sollt ihr einnehmen. Zuvor aber sollt ihr Kundschafter aussenden. Und dann haben sie Kundschafter ausgesandt, die 12. Und sie untersuchten alles und kamen zurück. Und was habt ihr gesehen? Au, sagte der eine. Das war zwar, dass da Milch und Honig fließt, aber da sind Enakszöhne. Ei, und befestigte Städte. Und sie sind so gewaltig, die Leute. Und sie sind auch so rachsüchtig. Also sie haben nur Probleme gesehen. Zwei waren noch da. Josua und Kaleb. Der hat gesagt: Ist ja alles richtig, was ihr erzählt. Ist ja auch wahr, was ihr berichtet. Aber wir haben noch mehr gesehen, dass dahinter die Verheißung Gottes steht. Und Gott hat verheißen, uns das Land zu geben. Und wenn er das zugesagt hat und was er zusagt, das hält er. Meine Frau sagt, ich soll nicht immer solche Sprüche machen. Ich wollte jetzt sagen, das tut er gelegentlich, damit ich euch damit provoziere, zu sagen: Hey, du liegst ganz falsch. Das tut er ganz gewiss. Aber ich will damit sagen, wenn Gott etwas zusagt, dann stimmt das. Das stimmt. Das, alles andere kann verändert werden. Das wird nicht verändert. Das ist wahr. Das ist gewiss. Kaleb und Josua sagten: Stimmt. Alles, was ich gesagt habe, ist richtig. Aber ich habe eine andere Sicht. Ich sehe den Herrn in seiner Zusage dahinter. 40 Jahre lang sind sie in der Wüste rumgegangen und wussten, da hätten wir hingesollt, aber hier sind wir. Mit all den Problemen, mit all den Nöten, mit den Durst, mit den Schlangen, mit dem Ärger, mit dem 40 Tage vergebliche Rundwanderung, kein Stück weitergekommen. Da hätten wir sein können. Aber 40 Jahre lang haben Kaleb und Josua ihren Blick behalten. Und als sie dann in das Land kamen, haben sie das Teil bekommen, von dem sie vorher wussten, dass es ihnen gehörte. Geschwister, was wir heute brauchen in dieser Zeit, egal wie die Situationen sind, was wir heute wirklich brauchen an diesem Pfingsttag, einen ganz neuen Blick, dass Gott, was er verheißt, das wird er tun und das kann er tun. Du sagst ja, Pastor, hast vielleicht leicht einfacher zu reden. Lass mich noch ein Zitat. Ich hatte es mir hier nur am Rand geschrieben, eigentlich nicht im Manuskript. Weil jemand sagt, die Gemeinde Jesu heute ist in so vielen Schwierigkeiten, so vielen Problemen. Wir haben Zeiten, die sind so, wie sie noch nie gewesen sind. Hat mir einen Stich gegeben, hat mir wirklich einen Stich ins Herz gegeben. Stephanus kam zum Glauben, hat Jesus kennengelernt, hat ihn bezeugt, hat ihn öffentlich bekannt. Man nahm ihn und wollte das nicht hören. Was passierte dann? Man schleppte ihn hinaus und sagt, wenn du jetzt nicht deinen Mund hältst, Stephanus, dann werden wir dich steinigen. Und sie suchten die Steine und Stephanus sah die Menschen, wie sie sich da versammelten, um diese Zeremonie auszuführen, ihn zu Tode zu bringen. Und was sah Stephanus? Der sah die nicht mehr. Der hat einen anderen Blick. Alles, was wir brauchen in dieser Zeit, ist den Blick in einen geöffneten Himmel und Jesus zur Rechten stehen und sagen, bleibt treu und dient. Da gibt es noch ein anderes Wort, sehen. Und ich hoffe, ich konnte es vermitteln, dass wir wirklich anfangen zu beten und persönlich mit dem Herrn darüber zu reden, Herr, lass mich das sehen, was ich sehen soll und nicht mehr sehen, was ich auch gar nicht ändern will und kann und soll und muss. Vor einiger Zeit hatte ich angefangen, mich mit Hesekiel schon zu befassen. Ich hatte überlegt, ob ich das zur Pfingstpredigt nehmen soll. Das war das 37. Kapitel, habe ich es dann aber doch nicht genommen. Denn des Herrn kam über mich und er führte mich hinaus im Geist und stellte mich an ein großes, weites Feld und das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Das ist ja eine Realität. Für Gott ist diese Welt tot in Übertretungen und Sünden. Und er will Leben hineinbringen. Nicht ein bisschen polieren, sondern er will geistliches Leben hineinbringen. Aber was mich hier angesprochen war, was Hesekiel in Kapitel 37 sagt, und des Herrn Hand kam über mich und er führte mich. Das war aber auch hier in Hesekiel 47. Hesekiel wurde geführt. Meine Frage, ist das möglich, dass Gott uns, unser Leben führt, dass er uns an der Hand nimmt und führt, wie er will, nicht wie ich will? Wir leben in einer Zeit der Orientierungslosigkeit und Unsicherheit. Wir haben Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen sind so wichtig, weil sie das unser Leben beeinflussen. Mit anderen Worten, ich muss mich von Gott führen lassen. Er will führen. Aber die Frage lasse ich los, dass ich mich führen lasse. Hat Gott einen Plan für diese Welt? Oder müssen wir da irgendetwas unternehmen? Der Psalmist sagt, du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Und ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele wohl. Und es war mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten. Alle Tage hatte Gott schon geplant. Er hat einen Plan, einen durchgehenden Plan. Gott ist nicht, dass er spontan hüpfen muss und das und jenes tun. Alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen noch keiner war. Wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Und wie ist die Summe zu groß? Liebe Geschwister, Gott hat einen Plan, einen ganz konkreten Plan. Wir müssen nur einhalten, vor ihm stehen und uns von ihm führen lassen. Gott kennt uns, Gott weiß, was wir nötig haben. Und deshalb bin ich ganz fest davon überzeugt, dass Gott sich um uns sorgt und um uns kümmert. Es geschieht nichts ohne seine Zulassung und ohne seinen Willen. Deshalb sollte auch zum Beispiel jede Gebetserhörung, vielleicht war es manchmal eine Kleinigkeit, jede Gebetserhörung sollte für uns eine Ermutigung sein, dass Gott sich um unsere Angelegenheiten wirklich kümmert. Ich kannte eine liebe Schwester, ältere Schwester, die hat so gerne Marmelade eingekocht. Und dann sagt sie, die will ich auch verschenken und Leuten damit eine Freude machen. Und wenn ich dann beim Einkochen bin, dann stehe ich vor dem Einkochgerät und sage, und Herr Jesus, lass es jetzt gut gelingen und alles gut werden. Und dann, wenn sie es ausgepackt hat, hat sie gedankt, hat gesagt, schon wieder eine Gebetserhörung erlebt. Geschwister, das ist, was wir so dringend brauchen. Noch etwas führen lassen. Der Mann hatte eine Messschnur in der Hand und maß 1000 Ellen ab, ging nach Osten und er führte mich durchs Wasser. Und dann reichte es mir bis an die Knöchel. Naja, Knöchel ist ja nicht so inspirierend, oder? Das ist ein ganz wichtiges Körperteil. Bevor du deinen Verstand gebrauchst, gebrauchst du schon deine Knöchel. Bevor du morgens aus dem deinen Kopf eingeschaltet hast, hast du schon deine Füße gebraucht. Die Füße sind die Plattform, das, was uns trägt. Aber das hat er mir etwas zu sagen, liebe Geschwister, und das möchte ich ganz deutlich hier sagen. Kann mir jemand helfen? Wie viele Abteilungen gab es da? Knöchel, Knie, kann uns ans Beten erinnern? Bis an die Lenden unterwegs sein, marschieren für Jesus. Und dann war es, dass er nicht mehr stehen konnte, keinen Grund mehr hatte. Es gibt, liebe Geschwister, die haben Jesus aufgenommen. Und wo fangen sie an? Springen gleich in das Tiefe, ja, und schwimmen, oder? Sicher nicht. Wenn wir in den Strom, Gnadenstrom des Lebens kommen, beginnen wir dort, wo das Knöchel tief ist. Aber Gott will uns da nicht stehen lassen. Er will uns weiterführen. Entschuldigung, wer will uns weiterführen? Wir haben ja so positiv von unserer London-Reise erzählt. Nicht, die sind so nett, die Leute da in dem Bus, also das glaubt man ja gar nicht. Die sind auch gleich für meine Frau aufgestanden. Aber wir haben auch was erlebt, als wir dann nach dem Wolkenbruch dann wieder zurück wollten, dann war es nicht mehr ganz so nett, da wollten sie nämlich alle raus. Also auf jeden Fall, wir kamen in den Bus, stiegen ein und da standen ein paar junge Leute direkt mitten in der Tür. Kam ein anderer, drin war ja noch genug Platz, aber die standen dort. Kam ein anderer, war ein bisschen stabiler gebaut, der stellte sich mitten in die Tür und gab denen allen einen Schubs, damit die endlich reingehen. Damit wollte ich doch irgendwas sagen. Wenn dein Bruder noch in der ersten Phase ist, knöcheltief, hast du ihn nicht zu schubsen, dass er in die nächste Abteilung kommt. Es ist Gott, oder willst du in das Handwerk Gottes eingreifen? Gott, der weiterführt. Aber eins steht ganz bestimmt fest, wenn jemand eingestiegen ist und nicht weitergeht, Gott leidet darunter. Gott ringt darum und sagt, dass du weiter wächst und weiter den nächsten Schritt machst, dass es dir bis zu den Knien geht, dass du zum Beter wirst und nicht nur den Einstieg zum geistlichen Leben. Und dass du weitergehst, den nächsten Schritt, aber das ist Gottes Aufgabe. Das haben wir nicht zu machen, den anderen in eine andere Richtung zu schieben. Das ist die Aufgabe unseres Herrn. 500 Meter oder 1000 Meilen, sagt er weiter. Der Herr ist mein Hirte, haben wir gelernt, im 23. Psalm. Mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grüne Augen. Das geht doch noch weiter. Wer führt mich? Er führt mich. Willst du das Handwerk Gottes übernehmen und Leute führen, dahin führen, wo sie zu gehen haben? Das steht uns absolut nicht zu. Er führet mich auch auf rechter Straße. Und wenn du wenn der Kollege nebenan ein bisschen abgekommen ist, sieht er das und weiß es ganz genau. Der Herr möchte nicht, dass wir da bleiben, wo wir angefangen haben, sondern sollen tiefer und tiefer in den Gnadenstrom einsteigen. Jetzt gibt es eine andere Schwierigkeit, Knackpunkt. Bruder Uwe Walter hatte nicht nur das Kinderlied angestimmt, er hatte auch am letzten Sonntag von dem Gehorsam gesprochen. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Der tut, was ich gesagt habe. Der hält sich an meinem Wort. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das heißt, gehorsam zu sein bedeutet, die Anweisungen, die Gebote, ohne Wenn und Aber zu befolgen, einzuhalten. In Wirklichkeit hat der Gehorsam etwas mit einem willigen Herzen zu tun. Ein Herz, das bereit ist, auf Gottes Anweisungen zu hören. Interessant ist, im Alten Testament ist das Wort hören und gehorchen dasselbe Wort. Kein Unterschied. Schamam. Das heißt also, wenn Gott redet, setzt er das Gehorchen sofort vor. Später im Neuen Testament wurde das nochmal nachgebessert. Statt des Hörens, Akouin, wurde jetzt sogar ein Darunterhören gesetzt im Neuen Testament. Gott hat wohl oft genug festgestellt, dass sie hören, aber nicht gehorchen. Also hören und doch nicht umsetzen. Das innere Hören ist eine sogenannte Herzenswilligkeit. Wenn du redest, Herr, werde ich mir das überlegen. Und wenn es mir passt, dann kann es auch sein, dass ich auch tue. So hat es sich eingeschlichen. Wenn du redest, bin ich willig, Herr, denn ich weiß, wer redet, wer mich liebt, wer für mich da ist, wer bei mir wohnt, wer mich führt. Das tue ich gern. Das bedeutet, Gehorchen kommt zuerst vom Hören und hat dann auch die richtige Handlung zur Folge. Übrigens im Alten Testament, darum muss das verändert werden. Im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, hatte Mose dem das Buch des Bundes vorgelesen dem Volk Gottes. Und das Volk Gottes hat darauf geantwortet, 2. Mose 24,7, und alles, was Jehova geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Und dann wurde eine Verdrehung, hat es stattgefunden, eine Abkehr. Die Betonung lag dann eher auf dem Tun als auf dem Hören. Sie haben nicht mehr Gott zugehört, sondern wir wollen alles, was jetzt notwendig ist, das werden wir tun. Und wir sind beim Tun und nicht mehr beim Gehorchen und beim Hören. Das ist, was wir in der heutigen Zeit auch immer mehr und mehr erleben. Geschwister, Pfingsten, Ströme des Segens fließen. Und wo der Strom des Lebens hinkommt, selbst in das tote Meer, entsteht Leben. Weil aus dem Strom Leben entsteht. Aber ich möchte euch noch ein letztes Bild mit auf den Weg geben, dann habt ihr eine Menge, nochmal darüber nachzudenken. Auch hatte ich schon zitiert am Anfang aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 6, Abvers 15, als der Prophet Elia betete, öffne ihm die Augen, damit er sehe. Aber das war nicht alles, was Elia getan hat, sondern nachdem ihm die Augen geöffnet worden waren, dem Diener, ging Elia runter zu den Aramäern, die gekommen waren. Und dann betete der Elia unterwegs und sagte, jetzt lese ich aus die Verse 18 bis 20. Und Elia betete, schlag diese Leute, die Soldaten, doch mit Verblendung. Und der Herr schlug sie, auf das Wort von Elia hin, mit Verblendung. Und daraufhin sagte er zu den Soldaten, ihr seid nicht auf den richtigen Weg. Und das ist auch nicht die richtige Stadt. Folgt mir, ich werde euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte die ganze Truppe, die dort eingefallen war, dann nach Samaria. Das heißt, er hatte gebetet, Herr, lass sie verblendet sein, dass sie gar nicht merken, wo ich sie durch die Wüste führe. Und schließlich kamen sie in Samaria an. Und als der König von Israel diese Truppe erblickte, sagte ich, soll ich zu Elise, soll ich sie totschlagen? Da sagt er, auf keinen Fall. Ich sag dir, was du tun sollst. Dieser antwortet, töte sie nicht, sondern setze ihnen Brot und Wasser vor, damit sie essen und trinken. Und dann, nachdem du sie versorgt hast, sie zu ihrem Herrn wieder zurückkehren können. Wisst ihr, was Gottes Führungen sind, wie weise die sind? Da hat er diese kämpfende Truppe, die ihn umbringen wollte, nach Samaria gebracht, sagte dem König, gebt den gut zu essen und zu trinken. Und auf einmal merkten sie, wir sind im Feindeslager. Und wir werden gut bedient und wir werden gut behandelt. Und jetzt lass sie nach Hause gehen, nimm sie nicht als Sklaven, behalt sie nicht, lass sie nach Hause gehen. Wisst ihr, die hatten nur ein Gesprächsthema, die Soldaten, als sie nach Hause kehrten. Was ist das für ein Gott, Das ist das Thema, das heute wieder gebraucht wird. Und dann heißt es in dem Schlusssatz hier, in meinem Text, im Schlusssatz, und seitdem fielen keine aramäischen Streifscharen mehr in Samaria ein. Gott ist weise genug, dass er es richtig steuern kann. Möge der Herr uns helfen, dass wir in ganz besonderer Weise Ströme des Segens auf uns kommen lassen in dieser Zeit. Amen.